Zum Predigtthema, so kann Glaube aussehen, hören wir auf Lukas 7, die Verse 1 bis 10. Nachdem Jesus seine Rede vor dem Volk vollendet hatte, ging er nach Kapernaum. Ein Hauptmann aber hatte einen Knecht, der ihm lieb und wert war. Der lag todkrank. Als er aber von Jesus hörte, sandte er die Ältesten der Juden zu ihm und bat ihn zu kommen und seinen Knecht gesund zu machen. Als sie aber zu Jesus kamen, baten sie ihn sehr und sprachen: Er ist es wert, dass du ihm die Bitte erfüllst, denn er hat unser Volk lieb und die Synagoge hat er uns erbaut. Da ging Jesus mit ihnen. Als er aber nicht mehr fern von dem Haus war, sandte der Hauptmann Freunde zu ihm und ließ ihm sagen: Ach Herr, bemühe dich nicht. Ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst. Darum habe ich mich auch nicht selbst für würdig geachtet, zu dir zu kommen, sondern sprich ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch, der Obrigkeit untertan, und habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er hin. Und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Als aber Jesus das hörte, wunderte er sich über ihn und wandte sich um und sprach zu dem Volk, das ihm nachfolgte: Ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Und als die Boten wieder nach Hause kamen, fanden sie den Knecht gesund. Lieber Jesus Christus, wir wollen dir zuerst danken für deine Durchhilfe in der vergangenen Woche, für dein Versorgen, dein Kümmern, für alles Vergeben, für alle Erfahrungen, die wir mit dir machen durften. Und wir danken dir, dass wir jetzt in besonderer Weise vor dir stehen dürfen, deiner Gegenwart gewiss sein dürfen. Und Herr, wir danken dir für diese Glaubenshaltung des Hauptmanns von Kapernaum. Ja, auch wir sind es nicht wert, nicht wert, dich anzurufen, geschweige denn nicht wert, dass du in unser Herz gekommen bist. Was für ein Mensch, was für ein Gott bist du, Herr Jesus Christus, dass du dein Leben für uns gelassen hast, am Kreuz gestorben bist, die Brücke, den Himmel wieder aufgemacht hast zum Vater. Dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Und Herr, wir brauchen auch das, sprich nur ein Wort, es reicht. Wir möchten hören, dass du unser Herz auftust, dass dieses Wort heute Morgen auf fruchtbaren Boden in unseren Herzen fallen darf, unser Herz verändern, dass wir in dieser neuen Woche Täter deines Wortes an den Stellen, wo du uns hingestellt hast, in ganz großer Treue sein dürfen. Bitten dich für Andreas Schäfer, dass du ihn bevollmächtigst, dein Wort uns so auszulegen, wie du es haben willst. Danke jetzt für deine Gegenwart und für dein Reden. Wir möchten glaubend hören und gehorchen. Amen.
Der Hauptmann von Kapernaum, das ist so ein Text, der uns einfach nur gut tut. Man kann hingucken, wo man will, und man ist einfach positiv erreicht von dieser Persönlichkeit. Wir wollen ja ein bisschen weiter an unserer Auslegung des Lukas-Evangeliums arbeiten. Und nachdem wir miteinander die Feldrede, Lukas 6, parallel zur Bergpredigt uns angeschaut haben, landen wir heute Vormittag also beim Hauptmann von Kapernaum. Normalerweise haben wir, wenn wir den Hauptmann ins Visier genommen haben, in den letzten Jahren, Jahrzehnten, die Matthäus-Variante genommen. Es gibt ja zwei, Matthäus, Lukas, die anderen beiden Evangelisten haben diese Berichterstattung nicht, aber die beiden haben diesen Hauptmann von Kapernaum. Und wenn der Hauptmann von Kapernaum kommt, dann sind wir einfach erst einmal positiv angesprochen von diesem Mann. Das ist schon eine ganz besondere Persönlichkeit, die da auftaucht. Und er darf ja auch in Anführungszeichen erstaunlich viel sagen. Das ist schon überraschend, wie viel Text wir von diesem Mann haben. Der hat deutlich mehr Text als Jesus zum Beispiel im Lukas-Evangelium. Jesus ist im Lukas-Evangelium Kapitel 7 sehr sparsam, nur mit einem ganz wichtigen Satz pointiert da. Aber der Hauptmann steht tatsächlich in der Mitte. Seine Art, wie er auftritt, seine Art zu glauben, seine Art, mit seinem Anliegen zu Gott zu kommen, ach, das ist schon etwas Besonderes. Das tut gut. Wir sehen den Hauptmann, wie er von Jesus hört. Wir wissen nicht, wie er zu einer Beziehung zu Jesus gekommen ist. Keine Ahnung, sagt uns weder Matthäus noch Lukas was. Lukas sagt zumindest, er hörte davon von Jesus. Aber mehr wissen wir tatsächlich nicht. Aber nun kommt es zu dem, was so faszinierend ist. Er beginnt zu glauben. Er beginnt zu glauben. Und sein Glaube zeigt sich jetzt in dieser ganz besonderen Bitte, die er an Jesus herantragen lässt. Und die Bitte, die er an ihn herantragen lässt, ist gar keine Bitte zuerst für ihn persönlich. Er mag der Nutznießer dann der zweiten Reihe sein, aber es ist erst einmal eine Bitte für einen anderen, für einen Knecht, für einen Sklaven, für jemanden, der mit in seinem Personalbereich tätig ist, der ihm wichtig ist, der todkrank ist. Und für den erbittet er nun die helfende, die rettende Hand von Jesus. Und dieser Glaube, diese Art des Glaubens des Hauptmanns, die ist schon besonders. Nein, da merken wir, dass er davon überzeugt ist, dass es wirklich nur eines Befehls, eines Wortes bedarf. Es ist eine sogenannte Fernheilung. Jesus muss gar nicht kommen. Das reicht, wenn er was sagt. Das braucht auch keine Berührung. Das ist frei von allem letzten irgendwie dranhängen an Magie oder irgendwelchen besonderen Sprüchlein oder sonst irgendwas. Einfach nur ein Wort, das reicht. Und diese Art des Glaubens, wow, das ist schon was Besonderes bei diesem Hauptmann. Natürlich, uns fasziniert auch, dass Jesus so fasziniert ist. Es ist ganz einzigartig, dass Jesus einmal über Glauben staunt. Bekennt ihr das andere? Jesus sagt, wo ist euer Glaube? Warum habt ihr keinen Glauben? Fehlt euch noch der Glaube? Kleiner Glaube. Aber hier staunt er, tatsächlich erstaunt. Das ist ja unglaublich. Jesus staunt natürlich. Ah, was hätten wir lieber, als dass Jesus mal über uns staunt? Dass er nicht neben uns steht, wie immer. Sondern dass er mal staunt, weil er tatsächlich Glauben in einer Art und Weise sieht, erlebt, wo er denkt, wow. Und dann natürlich klar, dass das jetzt nicht bei einem Juden, einem vom Volk Israel geschieht, ist natürlich die besondere Pointe in dem Evangelium. Hier haben es wir also mit diesem Hauptmann zu tun, der nun kein Jude ist. Was war er denn? Ach, wie so oft bei so Sachen streiten wir uns fröhlich vor uns hin, das tun wir, bis der Herr wiederkommt. Wir wissen es einfach nicht genau. Wir wissen nur so eine Ahnung, dass natürlich tatsächlich dieses kleine Kaff, Kapernaum überhaupt eine Garnison hatte, wundert uns schon, aber natürlich, das war so der Fall. Und jetzt geht's los, waren das römische Soldaten, waren das eher Truppen von Herodes Antipas, wie wurde entsprechend vergütet, eher nach dem Satz von Herodes Antipas, ein bisschen weniger, oder nach dem römischen Satz, wie auch immer, ganz egal, auf jeden Fall, das war ein hochbetuchter Mann, hat versucht auszurechnen im Verhältnis zur durchschnittlichen Bevölkerung, was er so verdient hat, damit man so ein bisschen was hinkriegt, denn er hat ja hier mächtig gesponsert, was den Synagogenbau angeht. Konnte er auch, denn so die Wissenschaftler sagen uns, wenn man ausgeht davon, hatte dieser Hauptmann von Kapernaum etwa das 20-fache Gehalt von der Durchschnittsbevölkerung. Also von daher nicht schlecht, wenn du 2.000 im Monat hast, hatte der 40.000. Also das ist okay, damit kommt man dann schon klar. Und diese Art und Weise, mit der hat er also auch diesen Bau da gesponsert. Und er war ein Freund Israels, aber war eben kein Jude. Und damit, ja, natürlich, ganz klar ist diese Geschichte durchlässig. Die zeigt uns das Phänomen der ganz besonderen Heilsgeschichte unseres Gottes. Wie sagt's einer der Ausleger so schön, man entdeckt hier den frühen Jesusgruß für die späteren Heidenchristen. Das hat euch, ja. Den frühen Jesusgruß an die späteren Heidenchristen. Ja, das ist unser Kandidat. Und über den wundert sich Jesus auch noch. Es ist tatsächlich ein Stück, die Tür geht auf, ein Stück wird deutlich, was nachher passieren soll. Ja, natürlich, wir wissen das. Und ich glaube, das muss man diesem Haus nicht noch mehr sagen, dass der Messias zuallererst der Messias Israels ist. Eindeutig, ganz klar. Aber in Anführungszeichen eben nicht nur. Halleluja, eben nicht nur. Sondern ist eben der Christus, der Messias, der Retter für alle. Und da kommen wir tatsächlich ins Spiel. Und das zu sehen, das ist natürlich für uns sehr, sehr, sehr bewegend bei diesem Hauptmann. Und natürlich entdecken wir, wenn wir diese Berichterstattung von Lukas auf uns wirken lassen, auch diesen Gedankengang, dass wir sagen, wenn das hier so durchlässig ist, dann sehen wir natürlich die Parallele zu einer anderen Militärgeschichte sehr deutlich. Ja, dieser großen Militärgeschichte in der Apostelgeschichte, wo noch einmal wir dann nachösterlich merken, wie ein Apostel wie Petrus in Caesarea Maritima dann tatsächlich dazu gerufen wird und bei diesem anderen Militär, das war dann wirklich ein Römer, da gelandet ist bei dem Cornelius, in sein Haus hineinkam, auch eine wohlwollende Persönlichkeit für Israel und dort eben das Evangelium verkündet und Menschen zum Glauben kommen und tatsächlich Petrus die Schwelle, es ist, bin nicht wert, dass du in mein Haus gehst. Doch die Schwelle übertritt in das Haus eines Nichtjuden hineingeht und dann ganz, ganz viele zum Glauben kommen, wie ein Türöffner für die Heidenmission. Wunderbar beschrieben. Ja, und tatsächlich, man spürt auch bei Jesus, Matthäus und Lukas, bei Matthäus fast noch mehr als bei Lukas, dass Jesus auch schon so ein klein wenig Römer 9 bis 11 im Hintergrund hat, dass er solchen Glauben jetzt in Israel nicht gefunden hat. Denn da hätte man das ja eigentlich in besonderer Weise erwartet. Hallo, wo bleibt mein Volk? Hallo, wo bleiben die, für die ich zuallererst gesandt bin? Jetzt der Hauptmann, ich freue mich auf ihn, aber keiner aus meinem Volk. Der Schmerz der mehrheitlichen Ablehnung des Evangeliums einem eigenen Volk durchzieht sowohl das Matthäus- als auch das Lukas-Evangelium. Aber wie gesagt, wir freuen uns an diesem Hauptmann von Kapernaum. Tut uns einfach nur gut. Und ja, so ein paar Schlüsselworte, die sind natürlich auch bei uns gut angekommen. Die sind in unserer christlichen Kultur angekommen. Und dazu zählt auch dieser Zuspruch, der in diesem Evangelium drin ist. Der Zuspruch, der darin besteht, dass auf der einen Seite dieser Hauptmann sagt, ich bin es nicht wert, dass du unter mein Dach gehst. Ja, das stimmt natürlich. Und es ist auch sehr freundlich, dass der Hauptmann das nicht fordert. Denn er weiß natürlich, dass für einen Juden das schon eine Zumutung ist, in das Haus eines nichtjüdischen Menschen hineinzugehen. Ist gar nicht nötig und ist auch respektvoll. Will ich gar nicht. Aber ich bin es nicht wert, drückt doch etwas aus, wo wir dann merken, doch umgekehrt, das Evangelium sagt, du bist es tatsächlich wert. Du bist es wert. Du bist es wirklich wert, dass tatsächlich Gott in dein Haus kommt, unter dein Dach geht. Und das spüren wir in diesem Text, dass tatsächlich das umkippt und in diesem Text zum Ausdruck kommt, ich bin es tatsächlich wert. Ich bin das wirklich wert, dass Jesus unter mein Dach kommt. Und wir sind ja in Kapernaum. Und wir kennen ja in Kapernaum eine ganze Reihe von Dächern in Anführungszeichen, unter denen Jesus hineingekommen ist, wo er tatsächlich war. Denkt an das Haus natürlich des Petrus und seiner Familie. Denkt an das Haus des Jairus, denkt an das Haus von diesem Menschen hier, dem Hauptmann. Denkt an verschiedene Dächer, wo Jesus tatsächlich bereit war, reinzugehen, drunter zu gehen. Wunderbar, das kommt gut bei uns an. Das ist auch wichtig. Es ist wichtig zu uns, auch zu begreifen, dass Jesus in mein Haus, unter mein Dach und in mein Leben hineinkommt, obwohl ich es natürlich nicht wert bin. Ich bin es nicht wert, doch ich bin es auf der anderen Seite tatsächlich wert. Darin zeigt sich das Evangelium, darin zeigt sich ganz besonders natürlich diese Liebe und Fürsorge unseres Gottes. Spricht nur ein Wort, natürlich das war der Schlüsselsatz, der die ganzen Reformatoren bewegt hat, dieses Wissen um das eine heilsame, rettende Wort. Ja, der Hauptmann von Kapernaum tut uns gut. Das bleibt auch keine Sorge, auch in den weiteren Minuten, die wir noch haben. Aber, ja, schon ein Aber. Wir haben natürlich jetzt tatsächlich so eine schöne Doppelung. Wir haben den Matthäus und wir haben den Lukas. Und wenn ihr wollt, könnt ihr mal so ein bisschen hin und her gucken in euren Bibeln und hin und her scrollen und zu so gucken. Da entdecken wir ja natürlich schon das, was uns auch so reizvoll das erscheint, dass der Heilige Geist das immer wieder hingekriegt hat, von der einen Seite, von der Matthäus-Seite auf diesen Berichterstattung zu gucken und von der anderen Seite, von der Lukas-Seite. Und natürlich, die eine spricht nicht gegen die andere, aber es ist ja gerade der Reiz und der Sinn des vierfachen Evangeliums hier, dass wir damit auch entdecken, was ist von der einen Seite aus besonders wichtig und was ist von der anderen Seite aus besonders wichtig. Oder anders gesagt, was macht denn Lukas anders als Matthäus? Was macht Lukas anders als Matthäus? Und das Auffälligste, das absolut Auffälligste ist, dass im Matthäusevangelium die beiden Delegationen komplett fehlen. Im Matthäusevangelium ist weder die Delegation der Ältesten plus ihre frühe Fürsprache da, noch die Delegation der Freunde fehlt auch. Beides Mal nutzt also Matthäus dieses Recht des Botenrechts. Das heißt, wenn ein Bote kommt, dann gilt es, als ob der, der es gesagt hat, selber gekommen wäre. Das ist klassisch, das kann man an vielen schönen Belegstellen hinterherkriegen. Also Matthäus hat nicht in Anführungszeichen gelogen. Er hat das Botenrecht genutzt und gesagt, wenn der Hauptmann von Kapernaum Delegation geschickt hat, ist das, als ob er selber da gewesen wäre. Und deswegen stehen also in Matthäus die beiden Delegationen weg und der Hauptmann steht selber da. Aber in dem Text, in Lukas, tauchen zwei Delegationen auf. Und die zwei Delegationen bringen natürlich etwas ganz Gewichtiges zum Ausdruck. Delegation 1, die Delegation der Ältesten, das ist ein guter Mann, Jesus, kümmere dich bitte um sein Anliegen. Also die Fürsprache kommt noch als Verstärker dazu. Delegation 2, Jesus bewegt sich tatsächlich auf das Haus des Hauptmanns von Kapernaum zu. Der Hauptmann sagt, das ist gar nicht nötig, muss jetzt nicht noch kommen, schickt schnell noch mal aus seinem Umfeld Persönlichkeiten hin und sagt, bitte, bitte, komm nicht, mach den nicht auf den Weg, das bedarf gar nicht dieser Anstrengung, sagt nur das eine Wort. Zwei Delegationen bringen den Unterschied zum Ausdruck. Nein, nein, nicht im Sinn von, hab keinen Bock, zu dir selber zu gehen, so umgekehrt. Das ist die Unterscheidung. Ich belästige doch nicht diesen Jesus, indem ich persönlich komme. Ja, wo kommen wir denn hin? Ich muss doch jetzt nicht noch den Mann noch in einer irgendeiner Art und Weise auf ihn zukommen. So ein Riesenunterschied, ich schicke die Delegation und damit bringe ich zum Ausdruck, wer du bist. Ganz hoher Respekt kommt zum Ausdruck. Das eine, was auffällt, die bewusste Nennung der zwei Delegationen inklusive der Fürsprache. Das andere, was natürlich auffällt, ist, dass Lukas diese Szene in seinem Evangelium an einer ganz bestimmten Stelle einbaut. Natürlich so, wie es auch Matthäus gemacht hat. Bergpredigt plus Hauptmann, Feldrede plus Hauptmann, das ist alles klar. Aber wie geht's denn weiter? Im Lukas-Evangelium geht's ganz spannend weiter. Wäre doch gut, wenn ihr Bibeln dabei hättet. Also, es geht ganz spannend weiter, denn nach diesem Text kommt ein ganz wichtiger Text, ein Upgrade. Es geht also vom Hauptmann von Kapernaum im Lukas-Evangelium eine Stufe hoch. Denn der nächste Text ist die Auferweckung des jungen Mannes von Nain. Wow. Also, bei allem Respekt für den todkranken Knecht, der war eben noch lebendig. Das ist ja nochmal ein Unterschied. Das wissen wir auch. Da kannst du irgendwie noch was machen. Da ist die medizinische Fraktion noch an Bord. Also sind wir noch mit da drin. Das ist schlimm, das ist schwierig. Aber Hauptmann von Kapernaums Knecht, okay. Und dann eine Stufe hoch, der Sarg. Ja, jetzt ist natürlich der Super-GAU. Jetzt ist alles vorbei. Und deswegen ist das, was vorbereitet wird beim Hauptmann von Kapernaum, ist: Wie weit reicht die Kommandovollmacht dieses Jesus? Wie weit? Wo ist die Grenze? Jeder hat doch eine Grenze. Und jetzt wird schon klar, warum Lukas das so hinsetzt. Der marschiert quasi von Treppenstufe zu Treppenstufe zu Treppenstufe und plötzlich steht er an einem Sarg, an einer Bahre, kein Sarg, eine Bahre, lag da drauf, das junge Mann, tot, musste beerdigt werden. Und jetzt du kommandogebender Jesus, was ist jetzt? Was ist jetzt? Und ihr wisst, was passiert in Lukas 7. Dieser junge Mann kommt ins Leben zurück. Also Lukas zieht durch in der Darstellung und sagt, dieser Jesus, der wird noch nicht einmal gestoppt vom nächsten Kommandobefehl, von der letzten Macht, die es im Universum gibt. Selbst die Macht des Todes kann ihn nicht bremsen. Das ist doch wichtig. Und deswegen wählt auch Lukas ein anderes Wort als Matthäus. Es steht ja ganz viel von gesund und heilen und alles. Ist auch alles richtig, alles wichtig. Nur Lukas gebraucht an einer Stelle ein anderes Wort. Er sagt nämlich, als er aber von Jesus hörte, sandte er die Ältesten der Juden zu ihm und bat ihn zu kommen und seinen Knecht gesund zu machen. Das heißt er eigentlich noch viel wuchtiger, nur an der Stelle. Und ihn durchzuretten. Ihn durchzuretten. Und das ist das Wort, wo viel mehr nur drinsteht als nur nur körperliche Heilung durchzuretten heißt, wow, jenseits aller irdischen Grenzen brauchen wir einen Retter, einen Durchretter. Bist du, Jesus, dieser Durchretter? Und ihr merkt, allein da wird Lukas natürlich schon durchlässig, anders als bei Matthäus. Und der dritte Unterschied ist, dass am Ende erstaunlicherweise Lukas, der eher universalistisch angelegte, von Paulus geprägte Theologe, überraschenderweise nicht diesen heilsgeschichtlichen Schlusssatz hat, den Matthäus so wichtig findet. Ich sage euch, viele werden kommen von Osten und Westen und mit Abraham und Isaak und Jakob am Himmelreich zu Tisch sitzen und die Kinder des Reiches. Viel stärker ist er noch Matthäus. Und das heißt, Lukas, alles weg. Wie gesagt, Lukas lässt Jesus nur einen Satz sagen. Er lässt ihn nur einen Satz sagen. Er lässt ihn nur sagen, solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Das heißt, am Ende bleibt die Rede des Hauptmanns von Kapernaum als letztes Signal stehen. Das Letzte, was uns der Hauptmann sagt, ist, geh hin, so geht er hin, komm her, so kommt er her, tu das, so tut's. Antwort von Jesus, das habe ich noch nirgendwo so gefunden. Haben wir die Besonderheiten? Und mit den drei Besonderheiten des Lukas-Evangeliums spüren wir, was auch beim Hauptmann von Kapernaum und seinem Glauben für uns so wichtig ist. Ja, der hat einen ganz besonderen Glauben. Glauben, so kann man glauben. Das ist ein Riesenthema, ich weiß das. Alle möglichen Facetten. Glauben, diese Vertrauensbeziehung zu Gott, diese geschenkte, rettende, unser Leben ausmachende Glaubensbeziehung zu Gott füllen. Die will ich ja füllen. Beziehungen, Vertrauensbeziehungen können ja mit ganz unterschiedlichen Akzenten gefüllt werden. Nochmal, das eine ist nicht falsch gegenüber dem anderen. Natürlich, komm unter mein Dach. Natürlich, ich bin's nicht wert. Natürlich, alles war alles richtig. Aber der Hauptmann, der hat auch noch mal ein paar Farben, ein paar Nuancen in der Art drin, wie er glaubt, wo wir sagen, wow, das ist etwas ganz Besonderes, was uns hier dieser Hauptmann in der Art seines Glaubens zeigt. Denn Glauben ist das Entscheidende zwischen mir und meinem Gott. Ja, mein Glaube wird mir geschenkt, richtig, richtig. Dass wir an Jesus Christus glauben, ist ein Vorrecht, eine Gnade, absolut. Und gleichzeitig für uns immer wieder faszinierend, unseren kleinen Kopf herausfordernd, auch überfordernd, kann ich aktiv auf meinen Glauben angesprochen werden. Also, glaubst du, vertraust du? Wir sagen also entweder oder. Nein, 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 sagt die Bibel. Du bist der Beschenkte, du bist der, das bekommt, der das Geschenk des Glaubens empfängt. Und jetzt bist du der, der mit diesem Geschenk leben darf, handeln darf, agieren darf. Oder kann ich unterschiedlich mit umgehen, mit diesem Pfund, dieser Zuwendung, dieser Möglichkeit, diesem Raum des Glaubens. Damit kann ich unterschiedlich umgehen. Und jeder von uns hat ja seine Glaubensprägung, seine Glaubensfarben. Ich weiß, es ist manchmal gar nicht so einfach, das zu beschreiben. Wenn ich sagen würde, erzähl mir gerade mal, wie du glaubst, dann ist es gar nicht so einfach, das in 3, 4, 5 Sätzen zu sagen. Aber der Hauptmann hilft uns zu gucken, sind denn die Glaubensprägung, die Glaubensfarben, dieses Glaubensinterieur vom Hauptmann auch in meinem Leben vorhanden? Ist das da? Was darf denn da vorhanden sein? Was sagt uns denn der Hauptmann, was noch so dazugehören könnte, was auch von Bedeutung ist und was manches Mal tatsächlich, manches Mal, nicht unbedingt, aber manches Mal in unserer Tradition eher in die zweite Reihe rutscht. Das eine, was wir nun sagen können, angesichts dessen, wie Lukas uns diesen Bericht weitergibt, ist, dass dieser Hauptmann in seinem Glauben respektfokussiert ist. Respekt fokussiert, so habe ich das einmal genannt. Er hat gegenüber diesem Jesus einen hohen Respekt. Er geht mit diesem Jesus hoheitsvoll um. Ja, 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 ja. Aber, lieber Vater, ja, große Nähe, ja, alles drin. Ja, natürlich, wir dürfen mit unseren Bitten zu ihm kommen. Wir dürfen ihn sogar in Anführungszeichen nerven. Das alles gehört mit hinein, alles richtig. Und doch wir spüren, wir wissen, es gibt eine Art des Umgangs mit unserem Gott, die ist nicht mehr von Respekt gekennzeichnet. Der fehlt der Aspekt des Hoheitsvollen. Na klar, das war ja jetzt klar, warum wir deswegen dieses Lied vor der Predigt gesungen haben, oder? Heilig, heilig, heilig Gott, du bist heilig. Wir begegnen dir in deinem Raum. Wir sehen deine absolute Göttlichkeit, Herr Jesus. Und wir werden nachher miteinander respektvoll in Anführungszeichen Jesus Christus herrscht als König singen. Weil wir zum Ausdruck bringen wollen, ja, zum Ausdruck bringen wollen, dieser Gott, den wir da haben, der ist für uns nicht irgendwer. Und das kann uns der Hauptmann zeigen. Er sagt nicht, er sagt, ja klar, komm, Jesus, sitzt da hin, ich habe gleich Zeit, ich habe einen kleinen Termin, dann komme ich zu dir. Nee. Zwei Delegationen investiert der Mann, um in dieser Art und Weise hoheitsvoll zum Ausdruck bringen, was er weiß, mit wem er es da zu tun hat. Wer ist denn dieser Jesus für uns? Wer ist denn dieser Jesus für uns? Der Hauptmann von Kapernaum, der zeigt uns das bis ins Äußere hinein, dass man das sehen kann, wie wir mit Jesus umgehen. In der Art, wie wir über ihn, auch mit ihm reden. In der Art, wie wir ihn in die Bedeutungsmitte unseres persönlichen Lebens hineinstellen. In der Art und Weise, welches Ranking er in unserem Leben bekommt. Das sind doch alles Ausdrucksmöglichkeiten, womit ich auch Respekt und Hoheit zeigen kann. Und natürlich, da ist uns der Hauptmann von Kapernaum tatsächlich ein ganz wichtiger Bote. Ein Bote, der auch manches in unserem, in meinem persönlichen Leben mit einem Fragezeichen versehen darf. Natürlich darf er das. Er darf das fragen, ist das eigentlich respektvoll, was du da mit deinem Jesus machst? Wäre mir dem Hauptmann so nicht eingefallen. Bringst du auf diese Art und Weise besondere Hoheit Jesus gegenüber zum Ausdruck? Erstaunt mich. Deine Art und Weise, Jesus zu sehen, löst bei mir, würde Hauptmann vielleicht sagen, Irritationen aus. Weil für mich ist diese Figur natürlich auf einem ganz anderen Level. Und alles, was ich tue, soll das zeigen. Merken wir es manchmal bei uns, dass wir manchmal nicht mehr wissen, wer ist eigentlich oben und unten? Also die Frage ist, wer hat denn eigentlich wen in der Hand? Wer bestimmt denn? Also wer sitzt jetzt auf dem Chefstuhl und wer ist davor? Wer gibt die Ansagen? Natürlich, das machen wir nicht mit Absicht, aber es rutscht immer wieder mal so rüber. Wir merken das doch. Dann sind wir da in einen Tag hineinmarschiert und selbstverständlich hat Gott bei uns am Tisch zu stehen. Ich gebe ihm die Tagesbefehle, was nach meinem Kalender wichtig ist und dran ist. Ich erkläre ihm, welche Aufgabe heute er für mich zu erledigen hat. Denn ich habe ja ein paar To-Dos und selbstverständlich, wer bittet, dem wird gegeben. Also ran an ihn und dann wird das gesagt und ich erwarte natürlich auch die Ergebnisse entsprechend. Herr Jesus, morgen habe ich dir es gesagt und jetzt erwarte ich natürlich auch, dass der Laden läuft. Und plötzlich merken wir, oder merken es auch nicht plötzlich, dass sagen, das stimmt doch was nicht. Wer sagt eigentlich wem, was er zu tun und was er zu lassen hat? Und dann ist es eine gute Erkenntnis, dass manchmal bis in unser Beten hinein wir sagen müssen, mein Gott, da läuft was schief. Entschuldige bitte, da läuft was schief. Der Hauptmann von Kapernaum ist ein ganz wichtiger Bote, um respektfokussierten Glauben für mich wieder zu einem Thema zu machen. Was mein Reden von Jesus angeht, was meine Position zu Jesus betrifft, was meine Sichtweise von Jesus angeht. Und dazu gehört tatsächlich auch, diesen äußeren Rahmen ihm zu geben. Das ist eben nicht der Kumpel von nebenan. Es ist der allmächtige Gott, dem alle Systeme, alles dient. Hauptmann, es tut mir gut, diesen Respekt, diese Hoheit zum Ausdruck zu bringen. Und ihr habt in eurem eigenen geistlichen Leben das erlebt und ich auch. Dass selbstverständlich das auch eine große therapeutische Wirkung hat. Es ist ein Unterschied, mit welchem Jesus ich so unterwegs bin. Es ist ein Unterschied. Es ist ein Riesenunterschied, ob ich mit dem respektfokussierten Jesus unterwegs bin, von dem mir der Hauptmann spricht, oder ob ich mit meinem kleinen Erfüllungsgehilfen unterwegs bin, der eben so funktionieren muss, wie ich das nicht denke. Denn wenn er nicht so arbeitet, wie ich das will, mein kleiner Jesus, dann kann ich den auch wiederum an die Seite schieben. Rufe nur die Spur, Jesus, mach es halt selber, dann sind die Dinge eben wieder bei mir auf dem Tisch, dann ziehe ich das nach meinem Stiefel jetzt durch. Und ich kann sogar sagen, Jesus, das, was du jetzt gerade sagst und machst, finde ich überhaupt nicht gut, das übersehe ich jetzt einfach mal. Ich kann sogar sagen, da müssen wir noch drüber sprechen, so geht das gar nicht. Denn wir haben was anderes ausgemacht, merken wir, wie das läuft. Und wir können sogar sagen, wenn du jetzt nicht spurst, dann bist du raus. Aber jetzt merken wir, was das für ein Schwachsinn. Kompletter Schwachsinn in dieser Art und Weise mit Jesus, heißt mit Gott umzugehen. Und da merken wir, wie Respekt fokussiert uns wirklich hilft. Dass unser verqueres, kleinkariertes, auch manchmal so degradierendes Denken von Jesus wirklich in den Mülleimer, in die Tonne geworfen wird. Und wir ein Stückchen mehr begreifen, noch nicht glauben, die sind ja doch völlig ausgenommen, die haben ja gar keine Ahnung von diesem Jesus. Aber wir haben doch Ahnung von diesem Jesus, zumindest Ahnung. Und können doch so mit Jesus nicht umgehen. Denkt mein Hauptmann. Respekt fokussiert. Und wir merken, wie gut das tut. Ich komme doch mit meinem Genörgel, meinem Alltagsgemecker, meiner Durchschnittskritik, meinem Rumgemoser, brauche ich doch da gar nicht ankommen. Da kann ich alles schon vorher treu entsorgen. Wunderbar, brauche ich doch ihn gar nicht mit belästigen, mit all dem Kram. Will ich doch gar nicht. Und da merke ich allein schon von der Wahrnehmung dieser Respektfokussierung, hilft es mir zu einer Klärung meiner Innenwelten und zu meinem Gott zu kommen und zu sagen, jetzt bin ich bei dir. All den Kram habe ich schon den Schredder getan, jetzt bin ich bei dir, dem alleinigen, ewigen, lebendigen, gelobt seist du. Respektfokussiert. Und dann natürlich klar, dieser Bezug zum jungen Mann von Nain, so gut. Wir haben das ja bei diesem Hauptmann, das wird ja militärisch. Ich weiß, ob das für manche einen abschreckend oder schwierig ist, das wird ja richtig militärisch. Und der Hauptmann sagt, das läuft doch bei dir wie bei mir. Ja, sagt er, ich entschuldige mich, sobald ich sage, natürlich, boah, wer bin ich? Ein Hauptmann. Also das Wort bringt zum Ausdruck, er war für 100 Leute zuständig. Wir würden sagen, boah, für 100 Leute hatte der die Verantwortung. Und der Hauptmann sagt, nur für 100. Aber wenn ich jetzt mal vom Geringeren, von mir, dem Hauptmann, auf das Größere schließe, auf dich schließe, dann gilt eben tatsächlich, die Prinzipien sind die gleichen. Wenn ich was sage, dann läuft das. Dann läuft das. Aber du hast natürlich ganz, ganz, ganz andere Dimensionen. Ganz andere Dimensionen. Aber das ist so gut, dass du uns daran erinnerst. Es ist so gut, dass du uns daran erinnerst, an diese, ja, wie würden wir denn mit dem Anschlusstext sagen, an diesen grenzlos dimensionierten Glauben. Ein grenzlos dimensionierten Glauben. Das tut uns gut. Was kann Jesus? Wo hat er das Sagen? Wer hört auf sein Kommando? Und das einfach mal wieder sich bewusst zu machen ist heilvoll. Heilvoll. Wir haben es ja gesungen. Wie groß bist du? Wie groß bist du? Und dann steigen wir ein und kommen in den Schöpfungsraum hinein und kriegen kaum eine Wettervorsage für die nächsten 3 Tage hin. Und dann haben wir hier den, der jedes Molekül in diesem Universum steuert, seit diese Erde er ins Dasein gerufen hat. Kein Atom bewegt sich und in einer Weise, wenn er es nicht will. Das ist da unglaublich. Und das ist für uns jetzt nur die materielle, schöpfungsmäßige Dimension, wenn wir jetzt in den belebten Raum hineingehen, in die Schöpfungswesen und Schöpfungsvielfalt unseres Gottes. Da besingen wir, Die Engelwelten, die vor ihm stehen und lesen mal soeben im Propheten Daniel, dass da so 100 Millionen da vor ihm sind und es sprengt unseren kleinen Rahmen. Wir sind ja schon komplett überfordert, wenn 500 da sind. Wenn 100 Millionen mal ebenso zum Personalstamm des Allmächtigen gehören. Und wir denken, dass die hören alle auf sein Kommando. Ununterbrochen. Das ist ja, das muss man sich wieder einmal bewusst machen, diese grenzlos Dimensionierung, die hier uns der Hauptmann vorlebt. Und ich merke es doch, ihr merkt das doch auch, dass ich ganz anders ticke. Und dass ich natürlich ticke von dem, was so normalerweise im Durchschnitt eben in meinem kleinen Universum machbar ist. Ich denke immer graduell von mir ein bisschen mehr. Also Jesus hat ein bisschen mehr drauf als ich. Je nach Tagesform 2-5%. Ja? Und dann habe ich meine internen Grenzen. Herr Jesus, könntest du dir vorstellen, dass eventuell du zu dem Thema hilfreich etwas beisteuern könntest? Versuch doch mal deine Ressourcen kurz zu überfliegen, ob das noch in deinem Portfolio jetzt drin wäre. Merken wir, wie armselig das ist. Deswegen brauchen wir was. Nein, Jesus ist unabhängig von mir immer der gleiche. Meine Güte. Aber ich brauche eine Entgrenzung. In meinem Kopf, in meinem Herz braucht es eine Entgrenzung. Und zwar fortwährend. Jetzt habe ich es heute Morgen wieder auf Entgrenzung geschaltet, weil ich den Hauptmann von Kapernaum gelesen habe. Und am Nachmittag rutscht das schon wieder zu und die Schlösser rutschen zusammen und ich sitze wieder in meiner kleinen karierten Welt. Und da muss der Hauptmann mir immer wieder diesem grenzlos dimensionierten Glauben helfen. Allein das ist schon mal hilfreich, obwohl es viel zu wenig ist, zu sagen, Herr Jesus, kein Problem, was mich zurzeit beschäftigt, ist für dich zu groß. Natürlich, ich lache darüber, das ist ja klar. Aber erstmal für mich das zu sagen, kein Problem, das mich zurzeit beschäftigt, ist für dich zu groß. Keine medizinische Diagnose. Keine medizinische Diagnose, wo Jesus daneben steht und sagt, da kann man halt nichts mehr machen. Keine Beziehungskonstellation, wo er sagt, wenn dein Therapeut schon am Ende ist, da bin ich natürlich auch. Keine Thematik deiner Biografie, wo der Schuldenberg deiner Sünde dich so dermaßen alle Sicht dir wegnimmt. Das sagt er so, bei der Dimension, da bin ich natürlich raus. Allein das ist für uns, die wir so mit Grenzen, so ununterbrochen mit Grenzen zu tun haben und Jesus in diese Grenzen mit einsperren, ist für uns der Hauptmann von Kapernaum eine so große Hilfe. Hauptmann, dein grenzlos dimensionierter Glaube, der ist schon ganz erstaunlich. Da brauchst du keine Handauflegung, du brauchst nicht vorbeikommen, mach nicht so einen Riesenaufwand. Selbstverständlich, da reicht doch von dir ein Wort, ein Satz, das ist in deinem Kommandoraum absolut mit drin. Das war von diesem Nichtjuden selbstverständlich, dass dieser Jesus, dass dieser Kyrios, dieser Herr, das Kommando über die Krankheit seines Knechtes geben kann. Nein, das ist jetzt nicht die Box, wo ich oben meine berühmte Münze einwerfe, unten kommt wieder alles raus, was ich will. Aber das ist eine ganz große Hilfe für die Art, wie ich mit Jesus umgehe. Mich füllen zu lassen, mich inspirieren zu lassen von diesem grenzlos dimensionierten Glauben des Hauptmanns, von dem Lukas sagt, und du, da gibt's noch eine Grenze. Siehe einen Text weiter. Da steht Jesus an der Bahre. Spätestens da knicken wir alle ein. Alle. Vor dem Tod sind wir alle raus. Wer soll da noch was machen? Der soll jetzt noch was machen. Grenzlos dimensioniert. Und dass er durchgerettet wird. Herr Josef, selbst wenn es noch sein sollte, dass du noch einmal ihn wegholst, dann irgendwann bin ich aus diesem irdischen Leben raus und dann brauche ich eine ganz andere, dann brauche ich nochmal eine ganz andere Sorte von Rettung. Die Rettungsmarke, die hier dieser Knechtsklave des Hauptmanns von Kapernaum, das ist nochmal eine Verlängerung der irdischen Laufstrecke. Die Rettung, die der junge Mann von nahen erlebt hat, ist nochmal so eine Verlängerung für ihn und vor allem für seine Mama. Wunderbar, alles wunderbar. Aber. Es gibt eine ganz andere Rettung, die wir brauchen. Eine ganz andere Rettung. Und da ist Lukas der, der das in der Vokabel, im Verb zum Ausdruck bringt. Du musst nicht nur gesund gewesen, du musst mir einen geben, der mich durchrettet. Wie werden wir denn durchgerettet? Und wir miteinander wissen, wir haben nur einen, der uns durchrettet. Nur einen kann sie durchretten, wenn sie vor dem lebendigen Gott stehen mit ihrer Biografie, ich mit meiner Biografie. Wenn das alles offenbar wird, alles. Wenn all dieses Darstellungsgedöns weg ist, alle Hülle, alle Show, alles vorbei ist. Einfach nur die Fakten in wunderbarer Klarheit und Wahrheit auf dem Tisch des lebendigen Gottes liegen und ich das ganze Schlamassel meines Lebens anschaue. Was denn dann? Deswegen brauche ich einen, der grenzlos dimensioniert ist. Es gibt nur einen, der diese Dimension hat, dass er da helfen kann, wo sonst niemand mehr helfen kann. Da kann wirklich nur einer helfen. Nur der eine, der sein Leben gelassen hat am Kreuz auf Golgatha, kann in diese Dimension hineinwirken und mich durchretten. Deswegen brauchen wir den Glauben, werden wir aufgefordert, diesen grenzlos dimensionierten Glauben des Hauptmanns auch wieder neu zur Farbe unseres Glaubens zu machen. Ja, respektfokussiert. Ja, grenzlos dimensioniert. Und dann natürlich, das ist das Starke an diesem Hauptmann. Absolut kommandoorientiert. Ja, es kann sein, dass der ein andere jetzt aussteigt, weil es ihm doch jetzt zu militärisch wird. Mag sein, aber wir lassen das mal in seiner schönen Herbheit stehen. Dass der Hauptmann da steht und sagt, das ist doch eine ganz einfache Sache. Das ist ein Kommando. Was sagt er hier? Wenn ich jemand sage, komm her, dann überlegt er. Dann denkt er nach. Und sagt, nö. Nein, wenn ich sage, komm her, dann kommt er. Und wenn ich zu ihm sage, geh, dann geht er. Wenn ich sage, tu, dann tut er. Und wir sagen, tief Luft holen. Eigentlich nicht, ja. Wir haben da unsere eigene Vorgehensweise. Wir machen das anders. Wir suchen, Herr Jesus, im Fall, dass du geh, komm und tu sagst, wir suchen das Gespräch mit dir. Hast du das wirklich genau so gemeint? Wo sind die Alternativvorschläge? Jetzt oder später? Wirklich ich oder der? Weißt du, was ich meine? Und dann steht das so schön da, so schön und fast simpel. Geh, gehen, kommen, kommen, tu, tun. Herr Jesus, nein. Allein dieses Riesenthema, das können wir Stunden diskutieren, bis das wirklich du, der das gesagt hat. Gilt es auch heute in unserer Zeit? War es die Stimme des Geistes oder die Stimme eines anderen? Und ich behaupte, ich bin jetzt mit vielen Jahrzehnten im Rennen. Mein Erfahrungsschatz, deutlich über 90% der Anweisungen des Tages sind so elementar, wie sie hier drin stehen. Komm, geh, tu. Das Problem sind nicht die Anweisungen. Das Problem bin
mich? Mir fehlt, bitte ganz einfach, nicht jetzt als den neuen Imperativ, aber mir fehlt manchmal diese schlichte Kommandoorientierung von Jesus in meinem Leben. Und ich merke doch, wie ich da eine Zwischenebene einbaue. Und diese Zwischenebene tut mir nicht gut und entehrt meinen Gott. Deswegen gehört zu dem wirklich das ganz schlichte Elementare mit dazu. Geh, komm, tu. Geh, komm, tu. Geh, komm, tu. Ja, Hauptmann, du hast recht. Du hast recht. Merken wir die Farben. Erkennen wir den Einrichtungsstil der Glaubenswohnung des Hauptmanns von Kapernaum? Wir kennen das doch. Sie werden irgendwo eingeladen und natürlich nehmen sie die Wohnung, das Haus, das Zimmer, sie nehmen das wahr. Da haben sie so viele Stile und Varianten. Und in manchen Wohnungen sind sie drin und denken, hoffentlich komme ich da wieder schnell raus. Das ist für meine Augen eine Zumutung. Oder für ihren Geruchssinn oder sonst irgendwie gibt es ja die unterschiedlichsten Erfahrungswelten. Und es gibt natürlich auch Häuser und Wohnungen, wo es drinsteht, wow, das hätte ich ja auch gern. Und manches geht einfach nicht, weil ihr Kontoauszug das gerade nicht hergibt. Aber manche Sachen, da merken sie, das könnte ich eigentlich auch haben. Und das, was hier steht, können sie haben. Das können sie haben. Die Farbe, die Einrichtungsgegenstände, das Interieur des Hauptmanns von Kapernaum in meinem Glaubenshaus. Ich möchte das gern. Ich möchte das gern. Ich möchte diese Respektfokussierung. Ich möchte es zum Ausdruck bringen, in dem, was ich sage und nicht sage. Wie ich Jesus in die Mitte stelle, was ich von ihm denke. Ich möchte diese Respektfokussierung. Ich möchte sehr gerne diese Grenzlosdimensionierung, absolut. Ich möchte mich nicht von meinen Grenzen ununterbrochen bestimmen und diktieren lassen, sondern immer wieder neu Entgrenzung bei mir erleben, damit Jesus ehren. Und ich möchte sehr, sehr gerne diese Kommandoorientierung, die Glaubensfarben des Hauptmanns von Kapernaum, die Einrichtungsgegenstände des Hauptmanns von Kapernaum, insbesondere in der lukanischen Sichtweise. Ja, das ist gut. Her damit. Her damit. Du Jesus, her damit. Und dann, damit kann ich schließen, und damit kann etwas passieren. Wissen Sie, was dann passieren kann? Es kann passieren, dass sie Jesus zum Staunen bringen. Dass sie Jesus zum Staunen bringen. Wow. So viel Respektfokussierung hätte ich dem gar nicht zugetraut. So eine grenzlose Dimensionierung habe ich von dem noch nie gehört. So eine Kommandoorientierung ist ja was völlig Neues. Und Jesus steht neben ihnen und kriegt den Mund nicht zu. Staunend über ihren, über meinen, über unseren Glauben. Wir beten. Ich lade Sie ein, dazu aufzustehen. Ach Jesus, das ist so gut, dass du uns diese Berichte im Neuen Testament gibst. Und ja, für die weitaus meisten von uns sind diese Texte so bekannt, so gut bekannt. Und wir verbinden ganz viele Erfahrungen auch gerade mit diesem Hauptmann von Kapernaum. Und jetzt steht er in dieser lukanischen Prägung vor uns und wir sagen, ja, das wollen wir auch, das wollen wir auch. Und wir dürfen das dir einfach jetzt im Gebet, dir dem Alleinigen, dem Ewigen zum Ausdruck bringen und sagen, gib uns ein Stück weit diese Respektfokussierung, bitte. Lass den Heiligen Geist so in uns wirken, dass wir das entdecken, wo wir aus unserem Missachten, degradieren, vernachlässigen von dir, wieder genau dahin kommen. Heilig bist du, heilig bist du. Und Jesus, wir bitten dich, dass du unseren Geist, unsere Seele, die Augen öffnest, wo wir wieder entgrenzt leben und glauben dürfen. wollen dir keine Grenze setzen. Und wir bitten dich, dass wir ein Stück Erfahrung sammeln, dieser ganz schlichten Kommandoorientierung. Komm, geh, tu. Und wir kommen, gehen und tun. Herr, das ist heute unsere Gebetsbitte, dass dieses Glaubensprofil des Hauptmanns von Kapernaum neu erneut verstärkt, auch zu dem Unseren wird. Bitte, erhör du unser Gebet. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.